Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge.
In unserer heutigen Podcast-Folge geht es rund um das Thema Unternehmenskaufvertrag. Dazu ist Söntke Schmidt, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Steuerrecht von der Kanzlei Güldenpfennig Schmidt und Schröter zu Gast im Podcast. Wer im Internet nach einem Unternehmenskaufvertrag sucht, wird schnell fündig und kann dort auf Vorlagen bzw. Musterkaufverträge zugreifen. Es gibt da viele unterschiedliche Vorlagen, zum Beispiel auch eine der IHK, die ich auch gerne in den Shownotes verlinke. Was genau in einen Kaufvertrag gehört, ob ein Muster auch ausreichen kann und worauf Sie beim Abschluss des Kaufvertrags achten sollten, darüber spreche ich heute mit Söntke Schmidt. Herzlich willkommen beim Podcast, Herr Schmidt. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Wir müssen auch kurz erwähnen, dass wir auch noch zwei weitere Gäste hier haben im Raum, und zwar Fritz und Fred, ihre beiden Hunde.
Genau.
Genau, die ganz lieb hier, ganz süß im Hintergrund liegen, und falls wir sie bellen hören, was ich aber nicht glaube, dann gehört das dazu.
Genau, dann wissen die Zuhörer Bescheid, warum es auf einmal bellt. Genau.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage. Wer erstellt denn den Kaufvertragsentwurf in der Regel? Der Käufer oder die Verkäuferseite?
Ja, klassische Juristenantwort, kommt drauf an, ist immer unterschiedlich. Man kann im Prinzip aber sagen, meistens macht es die Käuferseite, weil im Endeffekt die Käuferseite, sofern anwaltliche Hilfe, notarielle Beurkundung erforderlich ist, im Zweifel auch die Kosten zu tragen hat. Sodass in den meisten Fällen die Käufer durch ihre Anwälte, je nachdem wie groß das Projekt ist, Kaufverträge vorschlagen, erarbeiten. Und dann wird der Kaufvertrag dem Verkäufer zur Prüfung vorgelegt. In der Regel schaltet der dann auch Anwälte ein. Und dann werden die Verträge zwischen den Anwälten ausgehandelt. Und wenn er beurkundungspflichtig ist, dazu kommen wir ja, denke ich, noch später im Rahmen unseres Gespräches, wird das Ding dann im Prinzip fertig ausgehandelt, schon dem Notar vorgelegt. Sodass der gar ja Formalien noch unter Umständen einbauen muss. Aber inhaltlich ist das Ding komplett ausgehandelt. Und das steht, wie gesagt, meistens drin, dass der Käufer das entscheidet. Es gibt aber auch umgekehrte Fälle, dass der Käufer, je nachdem, wie stark er ist in seiner Position, dass er den Vertrag vorlegt, und dann geht es eben umgekehrt. Mhm. Aber meistens, je größer der Deal wird, desto mehr wird das erstmal zwischen den Anwälten ausgekaspert. Es gibt aber auch Fälle aus meiner notariellen Praxis, wenn sich Verkäufer und Käufer gut kennen, wenn zum Beispiel der Käufer einer ist, ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen, dann kann es auch durchaus sein, und das Ding ist beurkundungspflichtig, dass beide Seiten keine Anwälte einschalten, sondern dass gleich der Notar, das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich mich dann mit den Parteien hinsetze und die notarielle Urkunde, sage ich jetzt mal so, aushandeln, ausgewogen. Das gibt es auch, das ist aber eher selten.
Mhm, also wo ein Vertrag quasi schon vorliegt.
Ja, 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 oder dann wird nur der Notar, nimmt dann beide Positionen ein, dann gibt es keinen Anwalt, sondern der Notar handelt die Urkunde mit beiden Parteien aus, entwirft die. Und dann wird die gleich beurkundet. Mhm. Also dann, aber das ist, gibt's auch, aber das sind meistens die Fälle, wo sich Verkäufer und Käufer ganz gut kennen, Vertrauensverhältnis haben und wo es häufig um diesen formalen Akt nur geht. Wenn die sich nicht so gut kennen, dann sind Anwälte meistens im Boot bei großen Deals, und dann wird das erst zwischen den Anwälten komplett ausgehandelt, und dann kriegen wir Notare das Ding eigentlich komplett ausgehandelt nur noch zum Buch.
Okay, das finde ich spannend. Da werden wir auch noch drauf eingehen, was ein größerer Deal ist und wann man auch vielleicht dann auch einen Rechtsanwalt hinzuziehen sollte. Jetzt aber vielleicht nochmal, zu Beginn hatte ich ja gesagt, es gibt auch viele Vorlagen im Netz. Was würden Sie sagen, wie gut sind denn vielleicht auch diese Vorlagen, und wann sollte man denn einen Rechtsanwalt oder Notar in den Kaufprozess hinzuziehen?
Ja, also erstmal ist es grundsätzlich, es sind auch durchaus gute Dinge im Netz. Es sind aber auch schlechte Dinge, und das ist natürlich immer die Frage, hat man die Fähigkeit zu unterscheiden, zu erkennen, ob das ein schlechter Vertrag ist oder ein guter. Also wir Juristen können das erkennen, aber ob der Laie das immer erkennt, ist immer die Frage. Sicherlich macht es erstmal Sinn, im Netz zu gucken und sich diese Verträge anzugucken, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Auch wenn man vielleicht später einen Anwalt einschaltet. Aber dass man einfach mal sieht, da bin ich immer so ein Freund von, wie kann so ein Ding aussehen. Deswegen macht das durchaus Sinn, wenn man sowas plant, dass man sich mal im Internet, im Netz oder auch bei der IHK solche Verträge anguckt. Das ist immer sinnvoll, dass man einfach ein Gefühl dafür auch kriegt. Ja, und dann ist es so, eine Vorlage reicht sicherlich dann einmal, wenn der Vertrag nicht beurkundungspflichtig ist, klar. Und ich sag mal bei ja Kleindeals. Also wenn Sie ein Asset Deal, kommen wir sicherlich auch gleich nochmal dazu, den Unterschied zu erklären. Ein Asset Deal, wo Sie eigentlich nur Wirtschaftsgüter kaufen und wenn das relativ überschaubar ist, da ist die große Frage, ob das dann unbedingt mit dem Anwalt gemacht werden muss. Dann kann man sicherlich auch mit Formularen arbeiten. Beim Chair Deal wäre ich immer sehr vorsichtig, wegen der Haftung, komme ich gleich nochmal zu. Und beim Asset Deal, wenn das richtig in ein paar hunderttausend Millionen geht, macht es auch wenig Sinn, sicherlich. Das ist Sparen am falschen Ende.
Und jetzt hatten Sie es ja schon angedeutet. Vielleicht können wir auch direkt zu dem Punkt kommen. Wann muss denn der Kaufvertrag notariell beurkundet werden?
Ja, jetzt kommt wieder die klassische Juristenantwort. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also, wir unterscheiden zwischen Chair Deals. Das sind Dinge, wo Kaufgegenstand eine Gesellschaftsanteile sind. Wo man Gesellschaftsanteile kauft. Da ist es so, da sind manche Anteilsverkäufe beurkundungspflichtig und manche halt nicht. Also wenn Sie eine GmbH kaufen, steht im 15 GmbH-Gesetz drin, dass sowohl das Verpflichtungsgeschäft, also der Kaufvertrag, als auch die Erfüllung, sprich die Abtretung der Geschäftsanteile beurkundungspflichtig ist. Bei einer Aktiengesellschaft ist das nicht, das ist formfrei. Bei einer KG, Kommanditgesellschaft, ist auch nicht beurkundungspflichtig. Es sei denn, es ist eine GmbH und Co. KG und Sie verkaufen sowohl die GmbH-Anteile, die sind ja beurkundungspflichtig, als auch die KG-Anteile, dann wird man sagen, dass das ein einheitliches Rechtsgeschäft ist, weil keiner kauft die KG-Anteile und die GmbH-Anteile und umgekehrt. Und dann ist insgesamt das Geschäft beurkundungspflichtig. Also wenn Sie eine GmbH und Co. KG komplett verkaufen, ist es beurkundungspflichtig. GbR ist nicht beurkundungspflichtig, OAG ist alles nicht beurkundungspflichtig. Es wird dann bei diesen Chair-Deals beurkundungspflichtig, was häufig der Fall ist, wenn Sie hinsichtlich der Kaufpreiszahlung Zwangsvollstreckungs- und Unterwerfungsklauseln mit aufnehmen. Also sprich, wenn der Käufer nicht bezahlt, müssten Sie ihn ja normalerweise verklagen vor Gericht, in erster Instanz gewinnen, zweiter Instanz gewinnen und erst dann konnten Sie vollstrecken. Und diesen Weg kürzt man häufig ab, wie auch bei Grundstückskaufverträgen, dass sich der Käufer der Zwangsvollstreckung unterwirft. Wenn er das macht, ist es beurkundungspflichtig. Aber wie gesagt, das hängt von der Gesellschaftsform im Prinzip ab, kann man sich merken. Beim Asset Deal ist es grundsätzlich so, da wo Sie Wirtschaftsgüter kaufen, dass das grundsätzlich nicht formbedürftig ist. Es sei denn, es sind Wirtschaftsgüter dabei, deren Übertragung wieder beurkundungspflichtig ist. Also wenn Sie ein Asset Deal machen und ein Wirtschaftsgut ist zum Beispiel eine Immobilie, ein Grundstück, dann ist es beurkundungspflichtig.
Und welches Vorgehen würden Sie da jetzt vielleicht empfehlen? Also jetzt gibt es sicherlich bei vielen auch eine gewisse Unsicherheit, wenn sie in diesem Prozess sind. Vielleicht haben die auch schon irgendwie eine Vorlage, sich schon damit beschäftigt. Sie sind jetzt ja Rechtsanwalt und Notar. Vielleicht können Sie doch noch mal kurz darauf eingehen, wo dann der Unterschied ist oder wo der Vorteil darin auch liegt. Und macht es dann Sinn, das auf jeden Fall mal von einem Rechtsanwalt vielleicht sich wenigstens mal anschauen zu lassen und dann beurteilen Sie, ja, also es wäre schon besser oder in dem Fall müssen wir es auch beurkunden.
Das sicherlich, aber im Prinzip, wer eine ganz wichtige Rolle spielt in so einem Unternehmenskauf, auch für mich als Notar oder auch als Anwalt, ist der Steuerberater. Das ist eigentlich mit die wichtigste Person bei so einem Unternehmenskaufvertrag, ob ich nun verkaufe oder kaufe. Die sollte man immer mit ins Boot nehmen und meistens beginnt für uns als Anwälte und auch als Notare die Geschichte zu laufen über den Steuerberater, der dann meinetwegen die Person empfiehlt, wo es schon lange zwischen Steuerberater und Mandant besprochen ist, man will kaufen oder man will verkaufen. Und dann ist manches schon vorbereitet, dann sind meistens schon gewisse Vorstellungen. Und dann kommen wir Anwälte oder Notare ins Boot.
Und würden Sie empfehlen, dass man auch einen Steuerberater hat, der speziell auf Nachfolge spezialisiert ist?
Oder das hängt wieder so ein bisschen vom Deal ab, wie groß das Ding ist. Normalerweise, ich kann für den Kasseler Markt sprechen, gibt es eigentlich sehr, sehr gute Steuerberater, die nicht nur darauf spezialisiert sind, die, würde ich sagen, sehr gut brauchbar sind, wenn man so will, auch für diesen Bereich. Aber das gibt es auch, kenne ich auch Steuerberater, das kann man, die sagen, Mensch, ich möchte da nochmal einen haben, der da spezialisierter ist. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Da gewähren die sich gegenseitig Mandantenschutz und es ist auch durchaus möglich. Das ist ja auch kein Misstrauen gegenüber dem eigenen Steuerberater, wenn man dann einen nimmt, der da etwas spezialisierter ist und der entwickelt dann nur diesen Bereich ab. Nur trotzdem ist der eigene Steuerberater nie aus dem Boot, weil das ist der in der Regel das Unternehmen am besten kennt. Und der auch weiß, zum Beispiel steuerlich, komme ich gleich zu, was mitverkauft werden muss, wenn Sie eine Personengesellschaft verkaufen. Anteil an der Personengesellschaft, sprich an der OAG, KG. Und der Gesellschafter, der hat sogenanntes Sonderbetriebsvermögen. Das heißt Vermögen, was in seinem Eigentum ist persönlich, aber der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Dann muss dieses, wenn der die Anteile verkauft, zwingend auch entsprechend das Sonderbetriebsvermögen mitverkauft werden, damit die stillen Reserven nicht hochknallen, sage ich jetzt mal so. Und das erhebliche Steuern kostet. Und wie wollen Sie als Anwalt, ich kenne das Unternehmen gar nicht, ich kann überhaupt nicht erkennen, ob der Sonderbetriebsvermögen hat. Und häufig ist es so, dass der Mandant das auch nicht so richtig weiß. Und deswegen ist das ganz wichtig. Der Steuerberater, der Tagessteuerberater, sage ich jetzt mal so, der kennt das Unternehmen am besten. Und der kann einem dann auch noch gewisse Sachen wie Sonderbetriebsvermögen, was Sie einfach so nicht erkennen. Aber was natürlich enorm wichtig ist, sonst haben Sie steuerliche Mehrbelastung.
Super. Also könnte ich als Kaufinteressent davon ausgehen oder geht man davon aus, dass der Steuerberater einem dann schon einfach sagt, wie es dann weitergeht?
Und ja, zum Beispiel.
Okay, super. Sie hatten ja gerade erzählt, die von der Gesellschaftsform hängt sehr oft auch ab, ob es beurkundet werden muss. Macht es denn vielleicht auch Sinn, eine Gesellschaftsform vor einer Übergabe zu ändern?
Ja. Es gibt auch solche Fälle. Also man sollte nicht blind einfach ändern, weil es kommt immer drauf an. Aber es gibt zum Beispiel im Ausland, gibt es manche Unternehmen, die kennen gewisse Gesellschaftsformen nicht, die wir hier in Deutschland haben, die können damit nichts anfangen. Und wenn sie nun vornehmlich Kaufinteressenten haben im Ausland, dann macht es unter Umständen schon Sinn, eine Unternehmensform zu wählen oder zu ändern, die dort mit dem, die was anfangen können. Also mit GmbH und Co. KG können Sie in manchen Ländern nichts anfangen. Also in den USA, die kennen eine GmbH und Co. KG nicht, die können damit nichts anfangen. Da kann es unter Umständen Sinn machen, daraus eine klassische GmbH zu machen. Es kann auch steuerliche Gründe haben. Es gibt zum Beispiel, wir wollen nicht zu sehr ins Steuerrecht gehen, aber aus Sicht des Käufers ist es immer steuerlich attraktiver, entweder Assets zu kaufen oder Anteilen an Personengesellschaften. Weil beides kann er abschreiben, wie beim Haus, über die Jahre die Anschaffungskosten. GmbH-Anteile können Sie nicht abschreiben. Dann gibt es aber wieder Gründe, warum man eine GmbH macht. Also das macht schon Sinn, aber dann sollte man schon einen konkreten Käufer sozusagen vor Augen haben. Es macht keinen Sinn, blind irgendwie eine Gesellschaftsform zu ändern, weil man meint, sondern da muss man einfach im Einzelfall gucken. Aber durchaus solche Fälle gibt es. Und das läuft auch vieles so unter die Braut schick machen. Man unter Umständen, um ein Unternehmen verkaufsfähig zu machen, muss man unter Umständen gewisse gesellschaftsrechtliche Veränderungen machen. Das kann die Gesellschaftsform sein. Es kann sein, dass gewisse Vermögen raus müssen, weil es nicht veräußerbar ist. Zum Beispiel Pensionszusagen, sowas ist immer ein Problem. Und da kann es manchmal Sinn machen, das auszugliedern, damit die Braut überhaupt verkaufsfähig ist. Es kann sein, dass man gewisse Sachen nicht mitverkaufen will, dass man aber ein CRD machen will. Da müssen auch andere Vermögensgegenstände raus, wie zum Beispiel Immobilien. Na, es gibt auch ja auch Unternehmen, die nicht eine Betriebsaufspaltung haben. Das heißt, da sind die Immobilien auch mit in dem Geschäftsbetrieb mit drin. Und da kann es durchaus sein, weil es auch vielleicht zu teuer wird, dass die Immobilien raus müssen. Dann müssen sie die erstmal aus der Gesellschaft rausnehmen. Also es gibt unter Umständen Fälle, wo man vor dem eigentlichen Verkaufsvorgang gesellschaftliche Eingriffe vornehmen muss, um das Ding verkaufsfähig zu machen. Und da kann es auch steuerliche Gründe sein, ein Grund sein, eine Gesellschaftsform zu ändern. Das gibt es. Okay. Aber nicht blind. Also man sollte jetzt nicht anfangen, ich will verkaufen, ich mache da jetzt erstmal eine Personengesellschaft raus, weil der Herr Schmidt gesagt hat, Anteile kann man besser abschreiben. Das kann in dem konkreten Verkaufsfall dann auf einmal falsch sein. Also da sollte man dann schon einen konkreten Verkaufsvorgang vor Augen haben, das abklopfen und dann kann es sein, dass man die Gesellschaftsform noch ändern muss.
Jetzt hoffe ich, ich habe das richtig in Erinnerung, aber sonst können Sie mich da auch gern korrigieren. Ist es denn nicht auch so, wenn ich ein Einzelunternehmen habe,
ja,
dann hat es das doch auch rechtlich relevant, wenn ich das dann an einen verkaufe und habe einen großen Kundenstamm. Müssen die Kunden nicht Also der Kundenstamm ist das Relevante. Mhm. Müssen die Kunden nicht weiter bei demselben Unternehmer bleiben? Das ist doch, glaube ich, da ein Riesenthema, oder?
Sie meinen die Zustimmungspflicht. Also das ist zum Beispiel ein häufiger Fall. Wenn Sie ein Einzelunternehmen haben in Deutschland, ob nun IK oder nicht im Handelsregister eingetragen, können Sie zwingend nur einen Asset-Deal machen. Weil ein Einzelunternehmen als Ganzes kann ich nicht verkaufen. Ich kann nur Assets verkaufen. So, und da können wir das hier schon mal vorwegnehmen. Beim Asset-Deal, wenn der Hauptgrund im Kundenstamm ist und Sie verkaufen Assets, dann ist das eine reine Einzelrechtsnachfolge. Das heißt, Sie müssen jeden einzelnen Vertragspartner, jeden einzelnen Kunden fragen, ob er damit einverstanden ist, quasi, dass er verkauft wird. Mhm. Und da ist es häufig gar nicht mal so, dass die was dagegen haben. Aber viele Unternehmen nutzen dann unter Umständen Kunden die Chance, wenn sie lange Lieferverträge haben, die vielleicht nicht mehr so ganz optimal sind, dass sie sagen, mache ich, aber nicht zu den Konditionen. Mhm. Und das kann zum Beispiel ein Grund sein, warum man einen Share-Deal macht. Und das kann zum Beispiel sein, warum man ein Einzelunternehmen quasi vorm Verkauf umwandelt in eine Gesellschaft, damit ich die Möglichkeit habe, die Anteile zu verkaufen. Das ist Und dann brauche ich nicht die Zustimmung der Kunden.
Mhm. Ja? Also könnte gerade dann ja ein Problem sein, wenn der Kundenstamm das Verkaufsargument ist.
Ja.
Und vielleicht auch Gegenstand der Bewertung, dass ich sage, das ist ja es jetzt wert.
Ja. Und dann wird es meistens, deswegen meinte ich, man kann nicht immer sagen, Asset-Deal ist glücklich oder so. Aber dann kann es durchaus Sinn, wenn Hauptvermögensgegenstand Kundenbeziehungen sind, dann wird ein Asset-Deal problematisch. Weil sie dann immer die Zustimmung brauchen. Das wird man in der Regel mit dem Share-Deal machen und dann müssen sie sehen, dass erstmal dieses Einzelunternehmen in die Gesellschaftsform kommt. Natürlich auch möglichst mit Gesamtrechtsnachfolge, weil sonst haben sie da ja auch wieder die Zustimmungspflicht. Das macht man dann häufig so, wenn es gewerbliche Einzelunternehmen sind, macht man daraus einen eingetragenen Kaufmann und dann gliedert man über das Umwandlungsgesetz, weil das Gesamtrechtsnachfolge ist, gliedert man dieses Unternehmen aus dem Vermögen des Kaufmanns auf eine GmbH zum Beispiel zur Neugründung oder Aufnahme. Und dann verkauft man die Anteile.
Und jetzt hatten wir schon so oft das Thema Asset Deal und das andere wäre ja der Share Deal. Mhm. Könnten Sie da bitte noch mal so kurz drauf eingehen und bei beidem sagen, was gibt es vielleicht auch zu beachten und wo ist der wesentliche Unterschied?
Mhm. Also beim Asset Deal, wie schon der Begriff Asset sagt, ich verkaufe Assets, ich verkaufe Wirtschaftsgüter. Einzelne Wirtschaftsgüter werden verkauft. Das heißt, ich habe dann bezüglich eines jeden Wirtschaftsguts eine sogenannte Einzelrechtsnachfolge und ich muss quasi jedes einzelne Wirtschaftsgut verkaufen einmal. Also das heißt, das muss im Kaufvertrag auftauchen. Alles, was nicht im Kaufvertrag erwähnt ist, wird auch nicht verkauft beim Asset Deal. Und ich muss für jeden einzelnen Vermögensgut eine Übertragung machen, Einzelrechtsnachfolge. Also zum Beispiel Gegenstände werden übereignet. Wenn ich Forderungen noch mitverkaufe, werden die abgetreten. Das ist sozusagen die Vollziehung. Und für jeden einzelnen Übertragungsakt brauche ich eigentlich die Zustimmung des anderen Vertragspartners zum Beispiel. Vorteil beim Asset Deal ist, ich kann keine Leichen kaufen. Weil ich kaufe ja nur das, was im Vertrag drinsteht, nur die Assets. Was nicht drinsteht, kaufe ich auch nicht. Das heißt, die Haftung ist in der Regel nicht so groß, als wenn Sie einen Share-Deal kaufen. Wenn Sie einen Share-Deal machen, kaufen Sie Anteile an der Gesellschaft und dann kaufen Sie die Gesellschaft so, wie sie ist, mit Leichen und allem, was da drin ist, was Sie unter Umständen nicht erkennen. Das ist alles mit drin. Aber der Nachteil beim Asset-Deal ist halt Einzelrechtsnachfolge. Und das Hauptbeispiel, wenn Kundenstämme sind und Gefahr laufen, dass die nicht zustimmen, können Sie kein Asset-Deal machen. Vorteil beim Asset Deal ist auch steuerlich, was ich vorhin schon sagte, dass die Anschaffungskosten wie beim Hauskauf abgeschrieben werden können. Das ist für den Käufer von Vorteil. Die Haftung ist natürlich begrenzter. Beim Share Deal ist es so, aber der Vertrag ist viel aufwendiger. Können wir gleich auch nochmal zu kommen, aber da müssen Sie halt jeden einzelnen Vermögensgegenstand treffen. Nochmal, was im Vertrag nicht drin steht, ist auch nicht verkaufen.
Die Liste kann ganz schön lange werden.
Die kann sehr, sehr lang werden. Ich kann gleich nochmal erklären, wie man das macht. Aber das ist natürlich unheimlich wichtig, aus Käufersicht zu prüfen, dass das Ding vollständig ist. Dass da nicht irgendwas vergessen wurde. Das ist nachher die Hauptkunst. Das ist also sehr aufwendig. Da ist ein Share-Deal viel leichter, weil Sie kaufen eigentlich nur die Anteile. Sie müssen eigentlich nur die Anteile beschreiben. treffen auch. Müssen Sie gucken, gibt es zwei GmbH-Anteile oder drei. Aber im Endeffekt ist der Kaufgegenstand nur der Anteil. Der Nachteil ist natürlich, Sie kaufen das Ding im Bausch und Bogen. Deswegen, wenn Sie natürlich einen Share-Deal machen, sollten Sie eine Due Diligence machen. Also das heißt, einmal das Ding sowohl rechtlich als auch steuerlich auf den Kopf stellen mit Fachleuten, um zu gucken, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Das muss natürlich im Verhältnis sein. Aber da sollte man sich schon mal die Verträge angucken. Man sollte feststellen, sind Steuerrückstände und so weiter und so fort. Haften Sie zum Teil beim Asset-Deal auch, aber das geht ja zu sehr ins Detail. Vorteil ist, der Vertrag ist natürlich viel, viel leichter. Und Sie haben in der Regel, da Sie nur die Anteile kaufen, und Vertragspartner der Kunden die Gesellschaft ist, habe ich ja keine Übertragung. Das heißt, es ändert sich nur der Gesellschafter und die Kunden müssen nicht zustimmen. Die Verträge bleiben alle. So eine Art Gesamtrechtsnachfolge, das ist der große Vorteil.
Mhm. Haben Sie so ein Beispiel aus dem Alltag, wo vielleicht auch regelmäßig oder öfter so ein Asset-Deal vorkommt? Wäre das zum Beispiel Handel?
Ja, das kommt darauf an, was für ein Handel. Also klassische Asset-Deal-Fall sind eigentlich Restaurants.
Okay, wo dann irgendwie die Tische, ja, die Küche verkauft
wird.
Ja,
wo die Einrichtung verkauft wird, wo meinetwegen der Mietvertrag verkauft wird. Das ist das Einzige, was dann zustimmungspflichtig als Einrichtung, Geschirr und so weiter. Da sind in der Regel die Lieferbeziehungen nicht so lang mit Lebensmitteln. Die sind auch nicht besonders. Das ist relativ egal, sage ich jetzt mal so. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall für Assets, Asset Deal. Da habe ich auch mehrere Restaurants, die laufen eigentlich nur über Asset.
Okay, da ist dann eher wichtig, drauf zu schauen, dass man dann auch den Mietvertrag übernehmen kann.
Ja, einmal das muss man vorher klären, aber dass man dann einfach auch darauf achtet, dass die Küche vollständig ist. Also wenn Sie einen Herd vergessen haben, dann ist der halt nicht mitverkauft. Nicht? Also da ist dann so die Kunst, gar nicht mal aus der Sicht des Anwaltes, sondern auch des Mandanten, weil ich habe ja von der Küche auch keine Ahnung, ich kann da mal mit reingehen. Aber da ist natürlich der Mandant dann gefragt, dass der auch wirklich sicherstellt, da einmal auch komplett durch die Küche durchgeht. Und da müssen sie im Prinzip jeden einzelnen Salzstreuer erwähnen. Was nicht drin ist, ist nicht mit. Und da gibt's natürlich unlautere Verkäufer. Also müssen sie ein bisschen Ahnung haben. Ne? Also wenn wir beide jetzt ein Restaurant kaufen würden und haben überhaupt keine Ahnung davon, da würde ich sagen, steht im Vertrag nur die Hälfte drin.
Ja, wahrscheinlich. Und dann fehlt nachher irgendwas ganz Wichtiges.
Ja, und der Kaufpreis ist der gleiche.
Ja.
Also, aber das ist so aus meiner Praxis, weil ich so den einen oder anderen Gastronomen habe, das ist klassischer Anwendungsfall Asset Deal.
Und wenn wir jetzt schon so im Thema drin sind, wie bewerte ich ein Asset? Oder woher weiß ich, wie viel ist dieser Ofen jetzt noch wert? Und jetzt muss ich diese ganzen Positionen abklappern. Wie einigt man sich da am besten?
Naja, also das ist auch immer wieder so eine Frage, woher kommen die Parteien? Also meistens ist es so, die Fälle, die ich kenne, da sind die sich schon über den Endpreis einig. Meistens. Und meistens spielt da der Steuerberater auch eine Rolle. Weil der hat ja diese Assets in der Bilanz oder in der Abschreibung, stehen die ja noch zu gewissen Werten drin. Das sind zwar nicht immer die Verkehrswerte, das sind ja die Buchwerte, es wird ja abgeschrieben. Aber das ist zumindest schon mal so ein Anhaltspunkt. Also wie gesagt, meistens steht der Endpreis fest. Wenn nicht, kann man dann natürlich rangehen. Man kann für alles Gutachter finden. Sie werden garantiert auch einen öffentlich vereidigten Küchensachverständigen finden, der mit Ihnen da durch die Restaurantküche geht und sagt, ein Herd so und so viel. Da würde ich sagen, können Sie mit Gutachten schon mehr als einen Kaufpreis verheizen, je nachdem, wie groß dieser Deal ist. In der Regel Angebot und Nachfrage, man verhandelt, also bei solchen Sachen wie auf dem Flohmarkt. Da ist ein Verkaufspreis, dann sagt er, nö, also ich finde dieser Herd, eigentlich brauche ich den und so weiter. Und dann ist es das Gesamtpreis. Aber man kann vieles bewerten lassen. Und es macht da auch sicherlich Sinn, das ein oder andere bewerten zu lassen. Bei Assets, zum Beispiel Kundenbeziehungen, wird man das ähnlich wie beim Unternehmenswert machen. Da wird man gucken, da gibt's ja für eine Unternehmensbewertung gibt's ja unterschiedliche Methoden, Ertragswertmethode, Substanzwertmethode und so weiter. Wenn man einen Kundenstamm verkauft, wird man sicherlich so ein bisschen als Anhaltspunkt mit Hilfe des Steuerberaters mal so ein bisschen so eine Art Ertragswertberechnung sagen, was wirft dieser Kundenstamm ab? Und guckt dann vielleicht bei der Ertragswertmethode in die Zukunft, zins das so ein bisschen ab und so ermittelt man das. Aber das ist häufig ein Verhandeln. Und sicherlich bei Sachen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder die vielleicht besonders wichtig sind, da macht es vielleicht Sinn, punktuell das mal bewerten zu lassen, mal begutachten zu lassen. Immobilien sollte man immer mal einen reingehen lassen und sowieso auch mal gucken. und das vielleicht auch mal bewerten lassen. Aber es ist viel Verhandeln und viel merken wir, dass der Endpreis feststeht. Und dann wird mit Hilfe des Steuerberaters sozusagen der Kaufpreis verteilt auf die einzelnen Assets. Und viele Steuerberater wollen, bei mir in den Asset-Kaufverträgen ist das immer so, wird der Kaufpreis schon aufgeteilt auf die einzelnen Assets. Das hängt mit der Abschreibung zusammen. Mhm. Das Finanzamt ist nicht dran gebunden, aber zumindest ist das dann so ein Anhaltspunkt. Mhm. Ne, weil sie ja beim Asset-Deal jedes einzelne Wirtschaftsgut steuerlich abschreiben.
Aber ich glaube, weil Sie gerade das Finanzamt angesprochen haben, das ist schon auch wichtig, dass das schlüssig ist und dass die nicht nachher kommen und sagen, ja, wie seid ihr denn da drauf gekommen?
Das geht so ja nicht. Das ist auch deswegen. Und da macht es einfach Sinn, auch wenn es für die Wirksamkeit des Asset-Kaufvertrages nicht zwingend erforderlich ist, dass sie die Kaufpreise sozusagen verteilen auf die einzelnen Assets. Das ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung. Steuerlich macht das schon Sinn. Weil im Zweifel ist es so, Trittvergleich, ne? Wenn der Käufer bereit ist, für die Waschmaschine 3.000 Euro zu bezahlen, so wie es im Kaufvertrag drinsteht, wird es vielleicht fürs Finanzamt ein bisschen schwieriger zu sagen, naja, die ist eigentlich nur noch 2 wert. Also das Finanzamt ist nicht dran gebunden, aber es macht schon Sinn. Also ich denke, in der steuerlichen Abwicklung für den Käufer, für den Steuerberater des Käufers ist es einfacher, wenn die Werte schon, wo der Kaufpreis schon verteilt ist auf die Assets.
Okay, weil die Steuer auch davon abhängig ist.
Ja, beziehungsweise die Abschreibung. Also nicht der Käufer zahlt ja keine Steuer auf den Kauf, wenn man so will. Der Verkäufer erzielt einen Erlös. Das spielt da sicherlich eine Rolle. Aber beim Käufer spielt in der Regel eine Rolle, die Abschreibungsgrundlage zu finden für das einzelne Wirtschaftsgut.
Was wird denn alles im Kaufvertrag geregelt und muss dementsprechend vorab besprochen werden? Das sind ganz wichtige Punkte.
Ja, also ich sag mal so, da sind einfach von den Punkten her, von den Überschriften unterscheidet sich der Asset-Deal zum Share-Deal eigentlich kaum. Das sind eigentlich dieselben Themenbereiche. Also das fängt natürlich einmal an, die Parteien sollten natürlich erwähnt werden, wer verkauft erstmal an wen. Das hört sich total einfach an, ist es aber häufig gar nicht. Also man muss natürlich gucken, wenn Verkäuferin eine Gesellschaft ist, sollte natürlich der Vertretungsberechtigte auch wirklich unterschreiben. Und der unterschreibt, sollte auch befugt sein, allein diese Gesellschaft zu vertreten. Also das heißt, man muss da auch schon mal gucken und auch mal vielleicht mal die Eigentumssituation gucken. Ist wirklich die GmbH beim Asset-Kauf, gehören der wirklich die Assets oder gehören die Assets nicht einer Betriebsgesellschaft? Oder ist das Sonderbetriebsvermögen, was ich vorhin schon mal sagte, wenn es eine Personengesellschaft ist, wer ist überhaupt Eigentümer? Also das muss man schon mal gucken. Wer ist Verkäufer, sage ich jetzt mal. Und bei Parteien spielt natürlich auch eine Rolle, können Sie sich vorstellen, wenn ich so einen Kaufvertrag abschließe, habe ich ja unter Umständen gegenüber dem Verkäufer Haftungsansprüche. Wenn ich ein Asset-Deal mache, eine Gesellschaft ihre kompletten Assets verkauft, dann bleibt eine leere Hülle über. Dann ist es natürlich schwierig, Gewährleistungsansprüche gegen diese leere Hülle geltend zu machen. Also kann es Sinn machen, den persönlichen Gesellschafter noch mit als Vertragspartner mit aufzunehmen, der zum Beispiel haftet, birgt oder sowas, dass ich nachher noch nach Vollzug des Kaufvertrags noch überhaupt einen Vertragspartner oder einen Schuldner habe, wo überhaupt noch was zu holen ist. Also das ist der erste Bereich. Dann ist natürlich, also das muss man, ist gar nicht so einfach, es hört sich so leicht an. Aber da gibt es so ein paar Besonderheiten. Dann natürlich, da unterscheidet man sich, nächster, was verkaufe ich eigentlich? Also was ist Kaufgegenstand? Das hatten wir gerade irgendwie beim Share-Deal, das ist eigentlich nur der Gesellschaftsanteil vom Prinzip. Relativ einfach. Beim Asset-Deal ist jeder einzelne Vermögensgegenstand im Zweifel aufzuführen. Das macht man in der Praxis durch sogenannte Listen, auf die im Kaufvertrag verwiesen wird. Und das ist dann nachher die Kunst zu checken, sind die Listen nun vollständig oder nicht. Und das kann sehr, sehr aufwendig sein. Und das können auch Verträge sein. Bei großen Deals sind das Verträge und mit Listen 100, 120 Seiten. Ja, also das wird da geregelt, also Kaufgegenstand. Da wird in der Regel auch geregelt, zu welchem Stichtag wird das Vermögen, werden die Anteile übertragen. Auch das regelt man dort in diesem Bereich natürlich. Regelt auch, ist diese Übertragung, sprich der Vollzug des Vertrages, wird er von gewissen Bedingungen abhängig gemacht. Also natürlich sollen noch die Anteile erst dann rübergehen, wenn der Kaufpreis bezahlt ist. Und natürlich soll das Eigentum auch in den Vermögensgegenständen erst übergehen, wenn der Kaufpreis bezahlt ist. Das heißt, den Vollzug vereinbart man aufschiebend bedingt, sofern es möglich ist. Bei der Auflassung geht das nicht, aber das geht vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Aber das regelt man. Dann natürlich den Kaufpreis, ganz klar. Da sollte man beim Asset Deal steuerlich eben den Gesamtkaufpreis schon aufteilen auf die jeweiligen Assets. Da kann man natürlich Asset-Gruppen nehmen. Sie müssen nicht jeden einzelnen Locher da bewerten, aber dass man jetzt meinetwegen sagt, Geschirr, so und so viel. Besteck, also man kann Gruppen bilden, aber das sollte man verteilen. Zahlungsmodalitäten regeln. Man sollte natürlich da in meinen Augen Zwangsvollstreckungs- und Unterwerfungsklauseln regeln, damit man nicht, wenn der nicht bezahlt, erst verklagen muss, sondern sozusagen aus dieser Urkunde, die dann immer beurkundungspflichtig ist, sofort vorgehen kann. Gewährleistung ist ein wichtiger Punkt. Die gesetzlichen Gewährleistungsregeln machen beim Unternehmenskauf keinen Sinn. Rücktritt und so ein Kram. Und wann ist ein Unternehmen mangelhaft? In der Regel arbeitet man da, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu, mit Garantien, dass man die allgemeine Gewährleistung, also wo, ja, beim Asset kann man es machen, weil da sind es in der Regel Gegenstände oder Forderungen. Aber beim Chairly macht man in der Regel keine normale Gewährleistung, sondern da werden gewisse Garantien abgegeben und dafür wird gehaftet und sonst wird nicht gehaftet. Ja, allgemeine Pflichten, dann regelt man sicherlich Haftungsrisiken, Haftungen, wofür wird gehaftet, wofür nicht. Steuerklauseln sind sicherlich ganz, ganz wichtig. Ist das umsatzsteuerpflichtig oder nicht? Und wenn es doch wieder erwarten umsatzsteuerpflichtig ist, wer zahlt die Umsatzsteuer? Immer mehr werden so Umweltsachen wichtig. Ne, wenn sie da irgendwelche Gesellschaftsanteile kaufen mit Unternehmen, mit kontaminierten Grundstücken und all so ein Kram, das muss man schon mal alles so ein bisschen regeln, wer da für was haftet. Und mit Haftungsfreistellung, ja, Kartellrecht, das sind die ganz dicken Brummer, das ist sicherlich hier im Kasseler Bereich selten, dass sie eine Kartellbehörde fragen müssen, ob sie mitverkaufen. Das sind eigentlich so grob die Überschriften, die sowohl für ein Asset-Deal als auch für ein Chairly gelten.
Boah, jetzt würde ich sagen, wir gehen thematisch nochmal in ein paar dieser Punkte rein, die, glaube ich, ganz spannend sind oder wo Sie vielleicht dann auch sagen, da drückt's meistens oder sollte man ganz besonders drauf schauen. Das eine ist, was relativ oft in Unternehmensnachfolgen gemacht wird, ist, dass der Kaufpreis variabel bezahlt wird.
Ja.
Also zum Beispiel ist der Kaufpreis daran geknüpft, dass der Verkäufer noch eine Zeit lang mit dabei ist, die ersten ein, zwei Jahre und dann auch die gleichen Gewinne erzielt werden oder Gewinne erzielt werden, die man miteinander aushandelt. Ja, wie werden solche Übergangszeiten oder variable Kaufpreisgestaltung geregelt?
Ja, also das, was Sie meinen, sind variable Kaufpreisgestaltung. Das sind so, neudeutsch sagt man dazu, Earn-out-Klauseln. Also wo im Prinzip nicht nur für die Bemessung des Kaufpreises sozusagen der Zeitpunkt des Verkaufs oder der Stichtag maßgeblich ist, sondern wo man auch ein Stück weit in die Zukunft blickt und erzielte Gewinne sozusagen, die erst in der Zukunft erzielt werden, mit in den Kaufpreiszuschlag mit einberechnet, wofür zukünftige Gewinne noch was bezahlt werden. Ja, und man dann sagt, wenn, was weiß ich, ein Gewinn in der Grenze, gibt's noch mal so und so viel drauf oder also da baut man in der Regel so Gewinnstufen ein. Das ist so bei diesem klassischen so. Bei Freiberuflerpraxen zum Beispiel, wenn sie die verkaufen, ist immer ein gutes Beispiel. Da gibt es zum Beispiel oder auch beim Handel Problemkunden oder sehr große Kunden, wo sie sagen, wenn dieser Kunde oder wenn der Mandant geht, dann ist das Unternehmen viel, viel weniger wert. Und da kann es sogar sein, gibt es bei Steuerberatern, habe ich das häufig gesehen, dass einmal diese Kunden in der Regel bei der Bemessung des sofort zu zahlenden Kaufpreises mit Abschlägen berücksichtigt werden, weil da ein hohes Risiko drin ist. Wenn der geht, dann bricht so und so viel Umsatz weg.
Ist das Unternehmen das einfach nicht mehr wert?
Genau, dass man aber umgekehrt sagt, wenn dieser Mandant noch oder dieser Kunde im ersten Jahr noch da ist, dann gibt's noch mal so und so viel auf den Kaufpreis drauf. Ist er im zweiten Jahr noch da, dann gibt's so und so viel drauf. Wobei man dann ja auch wieder gucken muss, irgendwann reibt sich das ja ab, weil irgendwann ist er ja nur noch da, weil der Käufer da ist. Ja? Aber das gibt zum Beispiel bei problembehafteten Kunden, bei großen Mandanten in Freiberuflerpraxen, macht man das in der Regel so beim Kaufpreis, Abschlag und dann gibt's noch mal was obendrauf. Das sind so klassische Fälle. Da ist es aber ganz, ganz wichtig, dass man die Klauseln sehr transparent definiert. Dass man die Bemessungsgrundlage ganz konkret bezeichnet, nicht? Also was heißt denn Gewinn? Dass er nicht nur reinschreibt vom Gewinn, sondern unter Umständen auch empfiehlt es, wie wird dieser Gewinn ermittelt? welche Positionen sind rauszunehmen. Also zum Beispiel, Sie erzielen ja auch einen Gewinn, indem Sie Assets verkaufen, aber ist das der Gewinn, den man meint? Wenn man sozusagen nachher noch partizipieren will als Verkäufer, wahrscheinlich nicht. Das sind ja so außergewöhnliche Gewinne. Also da ist immer ganz wichtig bei diesen Klauseln, variabel sind, die in die Zukunft gucken, dass man die Bemessungsgrundlage möglichst genau definiert, dass da kein Streit nachher entsteht und natürlich auch die Höhe guckt. Das muss natürlich auch für den Käufer weiterhin sexy sein, sich in dem Unternehmen zu engagieren und was aufzubauen. Wenn er natürlich irgendwie 70% des zusätzlichen Gewinns abgeben muss, macht es keinen Sinn. Ich sag's jetzt mal. Das muss man sich genau angucken. Aber das sind so diese klassischen Sachen. Und dann gibt's noch variabel, wenn jetzt zwischen Signing, wir machen das ja so ein bisschen international jetzt hier, zwischen Signing, also das heißt Vertragsschluss, und Closing, das heißt Vollzug des Vertrages, ein langer Zeitraum liegt, ein Jahr oder anderthalb Jahre, dann kann es ja zu Veränderungen führen, beziehungsweise die Grundlage für die Kaufpreisfindung ist meinetwegen der Jahresabschluss 22 und Closing findet erst in 24 statt. Und dann kann es ja Veränderungen geben, dass zum Beispiel im 24 das Eigenkapital höher ist als im 23, als im niedriger. Das sind auch so Klauseln, die man dann unter Umständen einbauen muss, damit man dem gerecht wird, wenn zwischen Signing und Closing erheblicher Zeitraum ist, der einfach zu Veränderungen der Faktoren führen kann. Weil man das natürlich bei der Kaufpreisbemessung noch nicht so richtig voraussehen kann, was jetzt in der maßgeblichen, in Anführungszeichen, Closing-Bilanz hinten vielleicht rauskommt. Mhm.
Wow, das stelle ich mir auch
gar nicht so einfach vor. Aber das ist was anderes so ein bisschen als dieses Variable.
Ja, aber haben Sie da Beispiele, also war das nicht zum Beispiel bei Corona total schwierig, wenn jemand zum Beispiel einen Vertrag vor der Corona-Krise abgeschlossen hat und gesagt hat, ich kaufe in einem Jahr und sowas kann man ja eigentlich nicht abbilden, oder?
Nein, das sind natürlich Sachen unter Umständen, da hilft aber die Rechtsprechung so ein bisschen, das geht über Wegfall der Geschäftsgrundlage, dass der Kaufpreis angepasst wird, einfach für solche Fälle. Die anderen Fälle ist wieder, wo ich einfach immer wieder eine Lanze, ich weiß hier, mein Freund Christoph Jakob war ja auch mal bei Ihnen zum Podcast, wo Sie einfach, ja, je besser der Steuerberater ist, desto besser werden auch die Verträge. Mhm. Der einfach sowas sieht und sagt, boah, wir haben hier in diesem Unternehmen von Bilanz zu Bilanz erhebliche Sprünge unter Umständen, der einfach sowas sieht. Na? Okay. Also meinetwegen auch auf Käuferseite, der sich sowas genau anguckt und auch die Branche vielleicht gut kennt. Weil das weiß ich doch zum Teil als Notar nicht. Und das ist natürlich, deswegen sage ich immer, bei so guten Deals ist der Steuerberater unheimlich wichtig.
Okay, der dann auch Finger in die Wunde legt.
Ja, sagt, gucken und das Sie sieht. Ja. Und einfach, also ich habe auch, der Christoph kann das auch sehr gut, ich habe auch noch einen anderen Kollegen Steuerberater, der Christoph auch, der guckt sich Bilanzen an, der sieht das sofort. Der sieht sofort, wo hier die Dinger sind, wo man aufpassen muss. Das können Sie als Jurist gar nicht abbilden. Und deswegen ist das immer noch mal ganz, ganz wichtig, den Steuerberater mit einzubeziehen.
Und dass der quasi den Hinweis gibt und Sie dann versuchen, das gut im Kaufvertrag oder möglichst gut im Kaufvertrag
Als Notar muss ich ja zur Neutralität verpflichtet sein. Das muss ja ausgewogen sein. Aber es gibt auch Fälle, wo ich als Anwalt einseitig tätig bin, also eine Partei einseitig vertrete. Und da ist es für mich unheimlich wichtig, dass ich einen Steuerberater an der Seite habe, der weiß, was er da macht. Ich kann auch eine Bilanz lesen, aber ich kann natürlich nie eine Bilanz so gut lesen wie ein Steuerberater. Na, oder der auch die Branche kennt. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Das sollte man nicht unterschätzen.
Okay. Und das Unternehmen ja vielleicht auch schon viele Jahre begleitet.
Ja, natürlich. Ne? Und der die Besonderheiten kennt. Und der auch vielleicht sagt, naja, oh, da droht eine Haftung, da müssen wir irgendwie gucken, dass das passt. Das ist schon wichtig.
Genau, jetzt gibt's ja noch so Themen wie Wettbewerbsverbote, Garantieerklärung etc., das hatten Sie auch schon erwähnt. Ich glaube, gerade im Handwerk ist es, glaube ich, auch relativ oft auch mit Garantien. Wie kann man diese Themen betrachten? Oder wie ausführlich wird das im Kaufvertrag aufgenommen?
Naja, das, insofern ist das schon sehr wichtig und wird auch ausführlich, weil das ja häufig, was ich vorhin schon eingangs sagte, anstelle der klassischen Gewährleistung tritt. Machen Sie solche Garantienvereinbarungen. Und das ist ja gerade nachher dann im Prinzip die Gewährleistungsregelung, die Sie dort treffen. Und deswegen, da gibt's einfach viele Sachen. Also man, in der Regel gibt der Verkäufer gewisse Garantien für rechtliche Zustände ab. Also, dass das seine Anteile sind, dass die voll eingezahlt sind, die Anteile, dass da nicht irgendwelche Lücken sind und so weiter. In der Regel gibt er auch in steuerlicher Hinsicht gewisse Garantien ab. Ne? Also zum Beispiel, dass die Jahresabschlüsse der Verkäufer, die da erstellt worden sind, den Grundsätzen ordnungsgemäßen Buchführung entsprechen, dass die Gesetze eingehalten sind und so weiter. Das ist zum Beispiel dieser steuerliche Bereich, dass er zum Beispiel unbekannte Verbindlichkeiten nicht vorliegen, dass keine Prozesse geführt sind oder wenn nur solche Prozesse, einfach ja ganz wichtige Faktoren, die einfach für die Kaufentscheidung auch eine Rolle spielen. Und deswegen ist der Garantiekatalog häufig sehr lang, der abgearbeitet werden muss. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Vertragsbereich, sage ich jetzt mal so, wo einfach gewisse Garantien abgegeben werden müssen. Und sich auch nur nach diesen Garantien die Gewährleistung richtet.
Wie oft gibt es vielleicht auch die Problematik, dass der Käufer im Nachhinein unzufrieden ist mit dem Unternehmenskaufvertrag oder nochmal merkt, da habe ich das Gefühl, das war nicht ganz fair oder in Ordnung und dann vielleicht auch klagt? Gibt es das im Thema Unternehmenskaufvertrag?
Das gibt es, ja, das gibt es wie bei jedem Kaufvertrag auch. Da unterscheidet sich der Unternehmenskauf nicht vom Couchkauf. Gibt auch Leute, die dann irgendwie auf einmal, da die Couch sah im Möbelhandel einfach schöner anders aus, als sie nachher zu Hause aussieht. Das ist ein Kaufvertrag wie jeder andere auch. Diese Problematiken gibt's, aber es ist dort häufig schwierig, ich sag jetzt mal so, an Sachen ranzukommen, weil wenn sie nicht eine Garantieverletzung haben, eine allgemeine Gewährleistung gibt's nicht. Meistens wird auch nicht allgemein für die Ertragskraft des Unternehmens gehaftet, für gewisse Sachen schon. Aber je personalisierter der Unternehmensgegenstand ist, ist einfach ein Unterschied, ob der Steuerberater da drin ist oder ein anderer. Sie werden kein Steuerbüro finden, wo die Altgesellschaft, wo die Inhaber ausscheiden und die geben eine Ertragsgarantie, weil wenn der Käufer als Steuerberater eine Pfeife ist, also je personalistischer das Unternehmen ist, desto weniger gibt es in solchen Bereichen. Und das ist häufig, ist das sehr, sehr schwer, daran zu kommen. Also sie haben, wenn der Ding nicht absolute Garantien verletzt, wird schwer. Dann ist es ja nur mit Arglist. Solche Prozesse gibt's, aber meistens ist das schwierig. Und häufig, wenn dann was dran ist, wird es vorher geregelt.
Umso wichtiger, vorher alles ordentlich zu klären, eine Due Diligence zu machen.
Genau.
Und dann besonders gutes Gefühl auch zu haben, genau, dass alles passt.
Genau.
Und wer trägt denn die Kosten für den Kaufvertrag?
Also in der
und
Regel.
Und was kostet sowas ungefähr? Kann man das wahrscheinlich also, von bis, aber dass man so ein Gefühl
hat? Ja, also
dafür
in der
hat.
Regel, was ich schon mal eingangs unseres Interviews sagte, in der Regel trägt der Käufer die Kosten. Wobei, wenn jetzt zwei Anwälte drin sind auf beiden Seiten, ist es meistens so, dass jeder seinen Anwalt bezahlt. Das ist auf jeden Fall so, aber so die Beurkundungskosten trägt in der Regel der Käufer. Die Anwälte werden gesondert bezahlt. Es ist häufig so bei den Unternehmenskaufverträgen, die Anwälte lassen sich meistens nach Stunden bezahlen. Je nachdem, wie groß der Deal ist, aber so diese Großkanzleien geht es meistens nach Stundensätzen. Und Notargebühren gehen einfach nach Wert, maßgeblich ist der Kaufpreis. Und dann ist es im Zweifel eine 2,0er Gebühr nach Tabelle, das kostet bei jedem Notar gleich. Und dann kommt es darauf an, sind da noch Verzugsdinger drin, also dann kommen noch so ein paar Gebühren dazu. Aber in der Regel ist es eine 2,0er Gebühr und maßgeblich ist der Kaufpreis.
Okay, und haben Sie dann noch zusammenfassend Tipps für Nachfolgeinteressierte, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sind vielleicht Stolperfallen, wo sollte man genau drauf achten?
Naja, ganz wichtig ist, wie bei vielen Dingen, die Vorbereitung ist mit das Wichtigste. Und wenn ich ein Chair-Deal mache, sollte man nicht an der Due Diligence sparen. Also man sollte dann schon mal das Unternehmen auf den Kopf stellen, sich Verträge angucken und das sollte man von Profis machen lassen. Weil als Laie kann man nicht unbedingt an den Verträgen erkennen, ob da noch Kinkerlätzchen drin, wie hoch die Haftungsrisiken sind. Also das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Wenn die Due Diligence passt, ist schon halbe Miete. Weil sie dann beim Chair-Deal schon die großen Risiken erkannt haben. Und dann kann man auch im Vertrag durch seinen Berater entsprechend reagieren und darauf hinwirken, dass gewisse Sachen, Garantien abgegeben werden, dass eben das gerade nicht der Fall ist und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Und beim Asset-Deal ist natürlich einmal sehr, sehr wichtig, Branchenkenntnis, wenn man die nicht hat, wenn man Neugründer ist, was ich vorhin schon mal sagte, wir beide, die von Kochen keine Ahnung haben, wenn wir ein Asset-Deal machen beim Restaurant, ich würde sagen, die Hälfte ist auf den Listen nicht drauf. Also das, auch da ist die Vorbereitung einfach wichtig und dass man dann unter Umständen jemanden an der Seite hat, der Branchenkenntnis hat. und der einem da helfen kann, einmal zu sagen, wie, ja, bewerte ich das, was ist sowas wert? Das geht ja häufig nach Gefühl. Und einfach auch guckt, dass das, was ich da kaufe, auch vollständig ist an Assets. Oder brauche ich noch was ganz anderes, um überhaupt loslegen zu können? Das ist aber auch die Vorbereitung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann man unter Umständen auch mit Formularen arbeiten. Aber die Vorarbeit ist mit das Wichtigste.
Okay, super. Vielen Dank. Jetzt habe ich mir hoffentlich richtig gemerkt, dass Sie gebürtig aus Flensburg sind.
Ja.
Gut, weil ich stelle mal eine Frage noch zum Abschluss. Sie sind jetzt aber schon viele, viele Jahre hier, glaube ich, oder?
Ja, seit 2000, ich möchte Sie nicht anlegen, seit 2007.
Ja? Ja. Was ist für Sie das Besondere an Nordhessen?
Das Besondere an Nordhessen? Ui. Also wenn jetzt meine Frau zuhört, würde ich natürlich sagen, meine Frau, die aus dem Nordhessen kommt, das ist was ganz Besonderes.
Ich schicke die Folge zu.
Ja,
liebe Grüße an Ihre Frau.
Moment, ja, das würde ich das natürlich antworten. Ja, was ist das Besondere? Schwierig. Ist eine tolle Frage. Für mich ist, weil das Nordhessen ist jetzt für mich mittlerweile schon die Heimat geworden. Für mich ist es einfach Heimat, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich immer noch mal nach Flensburg fahre und Sie auch hören an meiner Stimme, dass ich Norddeutscher bin, ist das Besondere an Nordhessen für mich, dass es meine Heimat geworden ist.
Das ist doch
schön. Habe ich auch schön formuliert,
oder? Das ist ein wundervolles Schlusswort, würde ich sagen. Dann bleibt nur noch mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
Ich bedanke mich. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Es freut mich.
Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge@kassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.